Menschen einfach Vorsicht. Und darauf nehmen wir natürlich Rücksicht. Schön, dass ihr da seid. Hier vorne sitzen drei Geschwister, die kommen schon eine Weile zu uns, auch in die Bibelstunde. Die Heike, die Evelyn und der Michael, genau. Bitte? Kerstin, Entschuldigung, kannst mal sehen, wa? Ich lerne das auch noch. Den Manuel habe ich inzwischen kennengelernt, kenne ich auch eure beiden Namen, werde ich irgendwann auch noch begreifen. Aber wir kennen uns auch schon etwas länger. Wir haben ja jetzt immer am zweiten Sonntag im Monat zwei Gottesdienste hier. Am Nachmittag kommen noch mal, letztes Mal waren es 23 Leute, inklusive einem evangelischen Pastor. Und wir haben dann noch mal einen Gottesdienst und ein gutes Beieinandersein. Ja, und die kommen, wo kommt ihr her? Von draußen? Ja, die sind so zum Teil aus der evangelischen Kirche, aus verschiedenen. Die sind so ein bisschen zum Teil auch unentschlossen, wie das alles weitergeht. Hauskreise, Hausgemeinde, Hauskirche. Und der Pastor Asmussen ist auch dabei. Gelegentlich setzt er sich auch hin und hört zu, wie wir predigen. Also Paul hat die letzte Predigt gehalten. Das ist eine gute Gemeinschaft. Und es ist immer wieder schön, unter Gottes Wort zusammenzukommen. Ja, ich möchte erstmal beten natürlich. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir heute Morgen hier beieinander sein dürfen. Danke, dass du unsere Gäste hierher geführt hast, dass sie in unsere Arche gefunden haben wieder heute Morgen. Aber ganz wichtig, dass du auch mitten unter uns bist und dass du auch heute Morgen mit deinem Heiligen Geist hier bist und durch dein Wort mit uns reden möchtest. Darum lass uns wirklich unsere Ohren öffnen, unsere Herzen öffnen und hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Und segne die, die heute Morgen nicht hier sind. Das sind viele Leute, die heute nicht da sind. Du weißt, wo sie sind, warum sie nicht da sind. Du kennst die Kranken, du kennst die Schwachen. Wir wollen sie alle nicht vergessen. Richte du sie auf, Herr, segne du sie. Sei du einfach bei ihnen, Herr Jesus, und tröste sie auch da, wo Trost notwendig ist, Herr. Danke für deine Liebe für uns, zu uns heute Morgen. Amen. Ja, die Predigt heute Morgen heißt, glauben wir noch an Gottes Möglichkeiten? Oder haben wir ein Brett vorm Kopf? Oder glauben wir an Gottes Möglichkeiten und vertrauen wir ihm immer noch? Die Zeiten sind nicht gut, wir sehen vieles mit Ungemach. Wir sehen auch vieles, was so im Leib Christi los ist in der heutigen Zeit. Das ist alles nicht so einfach. Aber unser Herr und Heiland, das wissen wir, ganz egal, was passiert. Er ist der, der am Ende den Sieg davonträgt. Und wir tun gut, wenn wir bereit sind, dass er uns mitnehmen kann. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus Jesaja 51, die Verse 9 bis 16. Und da heißt es, wach auf, Herr, so ruft ihr, wach auf, zeig deine Macht, gebrauche sie wie in alten Zeiten. Du warst es doch, der den Drachen Rahab durchbohrt und zerteilt hat. Du warst es, der in der Urzeit die Fluten des Meeres zurückgetrieben hat, sodass das trockene Land herauskam. Und du warst es, der mitten im tiefsten Meer einen Weg bahnte, damit dein befreites Volk hindurchziehen konnte. Ja, die Seinen, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Ich bin es, sagt der Herr, ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch geschaffen hat? Er ist derselbe, der den Himmel ausgespannt und die Erde auf festen Grund gestellt hat. Warum zittert ihr dann immerzu vor dem Zorn eurer Unterdrücker? Lasst sie wüten, so viel sie wollen. Was können sie euch anhaben? In Kürze werden die Gefangenen befreit. Sie sollen nicht im Kerker umkommen. Sie sollen nicht verhungern. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Mein Name ist der Herr, der Herrscher der Welt. Ich wühle das Meer auf, dass seine Wogen brausen. Ich spanne den Himmel aus und stelle die Erde auf festen Grund. Und ich sage den Bewohnern der Zionstadt, ihr seid mein Volk. Ihr sollt meine Weisung verkünden und ich halte meine schützende Hand über euch. Soweit Gottes Wort. Heftig wieder heute Morgen, aber wichtig für uns. Was könnte das Leben doch schön sein, wenn es all die Probleme nicht geben würde? Manchmal, wenn man im Urlaub auf weiten Straßen unterwegs ist, kann das Gefühl aufkommen, die Welt würde einem zu Füßen liegen. Bei anderen entsteht dieses Gefühl vielleicht beim Fahrradfahren oder bei anderen Unternehmungen. Dann kann man für einen Augenblick im Leben einfach glücklich und unbekümmert sein, lachen, die Probleme sind weit weg und alles scheint gut zu sein. Aber wir wissen, das Leben ist anders. Oft ist es ganz anders. Da ist es so, als würden ständig Holzwände oder andere Hindernisse uns den Weg versperren und immer wieder müssen wir sie mühsam beiseite räumen oder überwinden, um weiterzukommen. Es gibt Menschen um uns herum, die uns das Leben schwer machen. Eigene Schuld und Versäumnisse, Krankheit oder Tod in Familie oder Freundeskreis, Schicksalsschläge, die Urteile anderer Menschen, die uns in unserem Wert herabsetzen wollen und Ungerechtigkeiten, die wir ertragen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Als Kinder Gottes kommen wir da nicht drum rum. Paulus selbst hat vieles von dem und noch mehr reichhaltig durchleben müssen. Auch vom Komponisten Johann Sebastian Bach, von dem wir denken könnten, er schwebte in Himmelshöhen, wissen wir, dass er große Leidenszeiten durchleben musste. Ebenso vom überragenden Liederdichter Paul Gerhardt. Wenn wir uns diese Biografien mal antun, es ist unfassbar, was das für Glaubenshelden waren. Bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte. Und was ging dem voraus? Seine Frau und 6 seiner Kinder waren gestorben. Und dann so einen Satz zu sagen, was muss das für ein Glaube sein? Stellt euch eine Straße vor, in der es nach jedem Kilometer einen Zaun oder ein anderes Hindernis gibt, das wir erstmal beseitigen müssen. Auf Dauer kann man dabei die Freude verlieren und auch die Hoffnung, dass es besser wird. Die Angst kann so groß werden, dass wir schon Angst vor dem nächsten Zaun haben, wenn wir nur ein Brett am Wegesrand liegen sehen. So kann ein Leben, ein kleines negatives Erlebnis, die Angst vor übermächtigen Problemen auslösen. Und Gott? Wo ist denn Gott da? Wer nicht glaubt, der sagt, wo ist denn Gott? Der hilft doch auch nicht. Wer glaubt, der betet dann, aber fragt sich manchmal auch, warum schafft Gott die Schwierigkeiten nicht wenigstens ein bisschen mehr beiseite und erleichtert uns das Leben? So erging es dem Volk Israel. Nach dem Auszug aus Ägypten waren sie zunächst voller Begeisterung, aber dann tauchten diese unüberwindlichen Hindernisse auf, gefangen zwischen dem Schilfmeer vor sich und hinter sich die Armee der Ägypter. Einige wandten sich von Gott ab, andere klagten, andere hofften mit bangem Herzen und nur wenige waren voller Gottvertrauen. Als Gott dann wunderbar geholfen hatte, da waren sie wieder alle voller Begeisterung. In unzählig vielen Situationen in der Geschichte des Volkes wiederholte sich dieser Ablauf. Immer wieder zweifelten sie an Gott, wandten sich von ihm ab und anderen Göttern zu. Und wenn Gott dann geholfen hatte, dann kehrte die Begeisterung über das Wirken Gottes zurück. Sind wir nicht auch so? mindestens manchmal. Aber nun waren sie in einer völlig aussichtslosen Situation. Ein Großteil des Volkes lebte in der Gefangenschaft in Babylon. Ihr Land, die heilige Stadt Jerusalem, der Tempel, alles war zerstört. Scheinbar hatte Gott sich von ihnen abgewandt oder er war zu schwach, um ihnen zu helfen. Ihr Glaube, Gottvertrauen, das lag am Boden. Einige aber rufen in ihrer Verzweiflung zu Gott und beten: Herr, tu doch etwas. Zeig deine Macht, wie damals bei der Erschaffung der Welt, wie beim Zug durch das Schilfmeer oder in vielen anderen Situationen. Herr, tu doch etwas. So möchte ich manchmal auch rufen. Und ihr vielleicht auch, wenn es um unser Leben geht oder die Situation in der Welt oder wenn es um die Situation der Kirchen und Gemeinden geht. Und ihr werdet staunen. Unser Gott antwortet. Es ist fast ein Hohngesang auf alles, wovor wir Angst haben. Über Menschen, die so gewaltig und bedeutsam erscheinen, über Krankheit und Tod, die uns so ohnmächtig machen, über Versagen und Schuld, wo wir Angst vor den Folgen haben. Gott sagt: Ihr ängstlichen Menschen, habt ihr denn vergessen, dass ich Gott bin? Ihr ängstlichen Christen, habt ihr vergessen, dass ihr mein Volk seid und dass ich mich um euch kümmere? Das erinnert an die Geschichte der Sturmstillung. Die Jünger hatten Angst im Sturm und ich kann sie verstehen. Ich war auch schon mal an Bord eines Schiffes hier auf der Ostsee, wo ziemlich hoher Wellengang war. Und ich musste mich an der Reling festklammern, um nicht über Bord zu gehen. Ich kann das verstehen, da kann einem ängstlich werden. Aber in dieser Sturmstillung, da schläft Jesus. Er tut nichts. Und als sie ihn wecken, sagt er: Warum glaubt ihr nicht? Ja, das ist gut gesagt, ne? Aber nicht so leicht gemacht. Das ist ein Aufruf an das Volk Israel, sich zu erinnern, wo Gott schon übermächtig eingegriffen hat. Wir haben das gelesen eben in den Versen, Vers 13. Er hat dich geschaffen. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er ist der Herr über die Naturgewalten. Er sagt uns: Ihr habt mein Wort, ihr seid in meiner Hand geborgen. Und das ist ein Aufruf an uns, dass wir uns an all das erinnern, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Und er ist da. Er tut es ständig. Am letzten Sonntag im Gebetsraum haben wir für Paul gebetet, der starke Kopfschmerzen hatte. Was war denn Paul, als der Gottesdienst anfing? Genau, eigentlich hatte ich gedacht, dass du nur sagst, die Kopfschmerzen waren weg. Gott ist da. Jesus, der uns in die Gemeinschaft mit Gott geführt hat und festhält, die Begleitung und Hilfe im alltäglichen Leben, die großartigen Verheißungen, was Gott alles schaffen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann kommen wir mit unseren Dingen. Dann wird doch allen deutlich, wer der Sieger ist. Dass unser Herr und Gott, und bei Gott wird ewige Freude sein. In Vers 11 heißt es: Ich bin euer Gott, ich bin euer Tröster. Warum habt ihr Angst vor Menschen, die doch vergehen und nichts mehr sind? Vor Krankheit und Tod, die von mir besiegt werden. Vor allen Hindernissen, die einmal nicht mehr sein werden. Wir Menschen sind so oft beschränkt, weil wir mehr auf den Alltag, auf unsere Umgebung, auf die Situation in unserem Land schauen. Hier hat es geheißen, dass wir bei jedem Brett meinen, es sei alles zu Ende. Dass wir uns mit unserem kleinen Hirn beurteilen wollen, wo es Hoffnung gibt und wo nicht. Und dabei schauen wir nur auf die vergänglichen Dinge dieser Welt und auf unsere eigenen Möglichkeiten. Wir haben oft wirklich ein Brett vorm Kopf. Schauen wir auf Gott, auf unseren Herrn und vertrauen wir ihm, dass ihr in seiner Hand seid, dass wir in seiner Hand sind. Wir Menschen sind sehr kurzsichtig und kleingläubig, so wie Petrus, als er auf die Wellen schaute, statt auf Jesus. Es ist das Vorrecht von Christen, dass wir keine Angst haben brauchen. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil wir ihn an unserer Seite haben und in seiner Hand geborgen sind. Egal wie die Umstände sind, egal was auf uns zukommt. Wenn ich als Kind Streit mit dem großen Nachbarsjungen hatte, dann sagte ich ihm, warte, bis mein großer Bruder kommt. Dann hast du keine Chance mehr. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir haben unseren großen Bruder. Wir haben unseren Gott. Und wenn die Gefahr auftaucht von Menschen, die uns bedrohen, Krankheit oder Tod oder sonst etwas, dann können wir sagen, für mich bist du übermächtig. Aber warte, bis mein Herr kommt, dann hast du keine Chance mehr. Mit dieser Gewissheit können wir jeder Bedrohung mutig entgegengehen und einstimmen in den Gesang Gottes über alle vergänglichen Mächte. Ein regelrechter Hohngesang. Ich weiß, dass wir trotzdem immer wieder Angst haben, weil wir kleingläubig sind. Wir sind eben Menschen. Aber ehrlich, mit Gott an unserer Seite, mit allem, was er für uns getan hat, mit allem, was er noch tun wird, was kann uns da letztlich etwas anhaben? Wer in meiner letzten Predigt da war vor 14 Tagen, erinnert euch an den Bibeltext, der lautete nach Paulus in Römer 8, Vers 38, ich bin gewiss, dass nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Und zu ihm gehören wir, wenn wir das doch nur immer glauben würden. Wie könnten wir dann mutig und zuversichtlich nach vorne gehen? Wie christlich bist du? Wie christlich ist deine Gemeinde? Lebst du christlich? Strahlst du das aus? Ich frage uns mal hier in der Arche. Wie ist das denn? Außenstehende sagen manchmal, die sonntags in die Kirche rennen, sind auch nicht besser als andere. Und wenn du lange in der Seelsorge gearbeitet hast, wie ich, dann kannst du dazu nur sagen, doch stimmt auch sehr oft. Die Gottesdienste und das Gemeindeleben müssen mehr ausstrahlen und lebendiger sein. Und auch da haben sie in den meisten Fällen recht, die Leute, wenn sie das anprangern. Andere sagen, ist doch alles Heuchelei. Wie viele Eltern, Paten, Konfirmanden sagen ja und danach halten sie sich nicht daran. Alle diese Aussagen will ich jetzt nicht kommentieren. Man kann aber noch viel mehr sagen, wenn man sich das gemeindliche Leben von innen ein anschaut. Ganze Bücher kann man damit füllen, was alles nicht in Ordnung ist. Es ist schon oft nicht so dolle mit uns Christen. Es gab mal eine Gemeinde, in der nur Chaos herrschte. Wow. Die 30, 50 oder 100 Mitglieder bildeten mehrere Gruppen, indem sie sich um verschiedene Prediger sammelten. Beim Abendmahl waren einige betrunken, die Reichen nahmen keine Rücksicht auf die Armen und einer schlief mit seiner Stiefmutter. Ihr wisst, wovon ich rede, 1. Korintherbrief. Ja, das ist da so angezeigt. Auf der anderen Seite waren sie dann wieder schwärmerisch und voll Heiligen Geistes. worauf sie richtig stolz waren. Es ist schon unglaublich, dass es in der Kirche, wie es in der Kirche und Gemeinde manchmal zugehen kann. Diese chaotische Gemeinde, von der ich hier rede, ist die erste Gemeinde in Korinth. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich anfange, den ersten Korintherbrief zu lesen und Paulus begrüßt die Leute da. Ich grüße die Heiligen in Korinth. Und dann kommt die andere Seite, das Donnerwetter. Sind wir denn heilig? Darüber haben wir auch erst gesprochen in der Bibelstunde, ob wir heilig sind. Bist du heilig? Was sagt Gott denn? Er sagt, ich bin heilig und du bist auch heilig? Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Paulus schreibt am Anfang seines ersten Briefes an die Korinther, im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 4 bis 9, ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann schließt er an und redet fort und sagt ihnen quasi, bei euch geht es ja schlimmer zu wie in der Welt. Ihr müsst das mal lesen, den 1. Korintherbrief. Unglaublich, gute Nachtlektüre. Paulus sagt hier diesen unvollkommenen Menschen, die mindestens so unvollkommen waren wie wir, durch den Heiligen Geist ist alles da an Begabung für ein lebendiges Gemeinde- und Christenleben. Das Wort Gottes und die Möglichkeit, es richtig zu verstehen, die Gewissheit, dass Jesus bei uns ist und uns treu und treu zu uns steht, gibt Geborgenheit und Hoffnung selbst durch den Tod. An Kraft und Freude, um den Glauben zu leben, an Frieden und Liebe untereinander, an Bereitschaft, Schuld zu bekennen, gegenseitig zu vergeben und in allen Dingen zu helfen. Alles, was die Gemeinschaft mit Jesus bietet, hier im Leben und in der Ewigkeit, das ist für uns da. Das alles hat Gott jedem Christen an Möglichkeit in der Taufe gegeben. Ihr werdet es noch erfahren, wenn ihr es noch nicht wisst. Diesen Reichtum gibt es nur an dieser Stelle, wo Menschen mit Jesus verbunden sind und sich in einer Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden zusammenfinden. Die christliche Gemeinde ist die Station Gottes auf der Erde, wie Paulus an anderer Stelle sagt. Die leibliche Gegenwart Christi auf Erden. Und das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen, weder von Politikern noch vom Durcheinanderbringer. Aber wie passt das zusammen? Der Dank und Lobpreis auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite in der Gemeinde in Korinth. Vielleicht in jeder Gemeinde, vielleicht auch in unserem Leben. Könnt ihr für euer Leben, für eure Gemeinde diesen Lobpreis anstimmen? Wenn ich mich ansehe, dann bin ich richtig froh und dankbar, wenn ich sehe, was Gott für mich getan hat und tut. Das ist unbeschreiblich. Und ich hätte es mir nie in den kühnsten Träumen vorstellen können. Aber dann sehe ich auch meine Schuld, meine Schwächen, meine Lieblosigkeit, alles das, was besser, christlicher sein könnte. Und das macht mich dann traurig. Wenn ich unsere Gemeinde ansehe, geht es mir genauso. Auf der einen Seite empfinde ich Freude über die Möglichkeiten, die Gott uns gibt und was an christlichem Leben und christlicher Gemeinschaft schon da ist. Auf der anderen Seite bin ich traurig und manchmal verzweifelt, wenn ich sehe, was noch alles möglich wäre und eben nicht da ist. Wie viel mehr wäre möglich an Liebe untereinander, gegenseitiger Hilfe, ohne zu stöhnen, Einsatz der Begabungen füreinander, Glaubensfreude, Begeisterung, fröhliche Gottesdienste und vom Heiligen Geist erfüllte Ausstrahlung. Ein Pastor sagte mir einmal, ich schwanke hin und her, zwischen himmelhoch jauchzend, wenn ich die Möglichkeiten sehe, und zu Tode betrübt, wenn ich die Wirklichkeit sehe. Auweia. Wir sind damit beschäftigt, mit dem Herrn Gemeinde zu bauen und müssen manchmal fragen, wie kriegen wir diese Kluft zusammen? Man kann sagen, wenn du deinen Glauben lebst und dich mit der Bibel beschäftigst, dann wird diese Kluft kleiner. Aber das Verrückte ist, je mehr man sich mit der Bibel beschäftigt, mit dem, was Gott für uns getan hat, desto größer sieht man die Kluft im Christenleben und im Leben einer Gemeinde, weil uns immer mehr deutlich wird, was durch die Verbindung zu Jesus noch alles möglich wäre. Wie bekommen wir das zusammen? Es muss doch mal sein, dass man enger zusammenrückt. Es passt doch einfach nicht in unser Weltbild. Es passt nicht in unsere Vorstellung, dass wir etwas nicht hinbekommen. Dabei bekommen wir es gar nicht aus eigener Kraft hin. Das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Aber es lässt uns ja erstmal ziemlich unfähig erscheinen. Die Wahrheit ist aber, wir bekommen es nicht zusammen. Das muss man zuerst mal anerkennen. Aber Gott bekommt es zusammen durch sein unbedingtes Ja zu uns, das er am Kreuz gesprochen hat, zur Gemeinde in Korinth, zu uns, zu jedem Menschen. Gott sagt, ich habe diese Kluft für dich überwunden. Du gehörst zu mir und darin kann kein menschliches Fehlverhalten und kein menschliches Urteil was ändern. Gott lässt den ganzen Reichtum seiner himmlischen Gaben in unvollkommenen Menschen und unvollkommenen Gemeinden und damit will er seine himmlische Station auf der Erde ausbauen. Eine Geschichte erzählt, und damit komme ich zum Schluss, als der auferstandene Jesus zurück im Himmel ist, fragen ihn die Engel, wie es denn jetzt weitergehen soll. Da antwortet er, ich habe Petrus, Johannes, die anderen Jünger und die Frauen und einige andere Menschen. Die Engel sagen, mit diesen Menschen, die dich verlassen und verleugnet haben, willst du dein Reich bauen? Hast du keinen anderen Plan? Jesus sagt, nein, einen anderen Plan habe ich nicht. Mit uns unvollkommenen Menschen und mit dem, was er uns zur Verfügung stellt, will Jesus sein Reich bauen. Was Jesus da mit uns macht, darüber können wir erst einmal staunen. Neu staunen, uns freuen, uns wundern, begeistert sein. Jesus hält dir die Treue. Jesus wirkt durch dich, er wirkt durch uns. Das ist ein Geheimnis, aber wahr. Als Christen sind wir nicht deshalb etwas Besonderes, weil wir besser werden als andere, sondern weil Jesus so mit uns umgeht. Darüber sollten wir neu staunen lernen. Wenn wir es wieder lernen, darüber zu staunen, uns darüber zu freuen, Gott deshalb zu lieben, dann werden wir uns wundern, wie sehr uns das als Einzelne und als Gemeinde verändert. Wie sehr es uns anspornt, das zu sein, was wir sein können und was wir sein sollen. Amen. Herr Jesus, ein heftiges Wort wieder heute Morgen. Du hast es mir im Gebet aufs Herz gelegt. Manchmal habe ich gedacht, ich könnte doch lieber über was anderes reden. Aber du leitest und führst uns. Und du hast zu uns geredet durch dein Wort heute Morgen. Und du stellst uns eine Frage. Du fragst uns, willst du das? Und diese Frage muss jeder für sich beantworten. Du bist in diese Welt gekommen, damit in dieser Welt, wo momentan alles irgendwie im Chaos zu sein scheint, alles neu und lebendig und gut machen will. Und wir danken dir von Herzen, dass du trotz aller Ungemach so und so von Herzen liebst und uns entgegenkommst und uns hilfst. Danke für deine Liebe. Amen.
Amen. Amen.